Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wasser als Quelle des Lebens, Spiegel der Landschaften und Träger von Geschichten. Kaum ein Element verbindet mehr Natur, Kultur und Wissenschaft so eindrucksvoll wie das fließende Gewässer. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Episode habe ich einen Menschen zu Gast, der sich als interdisziplinärer Forscher, Künstler und Umweltaktivist versteht. Seine Leidenschaft gilt den Bächen und Flüssen. Seine Projekte spannen den Bogen zwischen hydrologischem Wissen, Naturerfahrung, Bildung und ökologischer Verantwortung. In diesem Interview spreche ich mit einem Menschen, der seine Begeisterung für unsere rauschenden Bäche, unsere fließenden Ströme und die faszinierende Natur entlang dieser großen Flüsse zum Beruf gemacht hat. Seine wissenschaftliche Methodik, die politischen und ökologischen Dimensionen seiner Arbeit und die Frage, was es bedeutet, mit einem Fluss in Beziehung zu treten. Darüber spreche ich heute mit Clemens Kuditsch von River Balance. Ich freue mich sehr darauf.
Wer das leider trennt, das also nur in Mauern denkt, der denkt halt dort leider noch nicht zu 100% in dem ganzen System. Meine älteste Seniorin war 99 Jahre alt und ich habe den Bach in das Seniorenheim gebracht. Warum waren die Forellen und Lachse da, obwohl vielleicht auch manchmal der Zustand des Gewässers in Form von Ausbau, Mauern etc. gegeben war? Warum waren die da und warum sind sie jetzt weg? Deswegen ist es meine Pionieraufgabe, diese natürlichen Systeme wieder in Balance zu bekommen, weil dann sind wir etwas mehr gewappnet auf das Zukünftige. Oder mit welchen Maßnahmen kann man diese Systeme wieder in Balance bekommen, sodass der Bach, mal umgangssprachlich zu sagen, wieder gesund wird oder das Wasser gesund wird.
Moin Clemens, ich freue mich, dass du in dieser Episode Wasserkünste mit mir sprichst, unter anderem über das Thema Wasser, Flüsse und dein Leben als Hydrobiologe. Wo bist du gerade und wie geht's dir?
Sei gegrüßt, Jörg. Also ich bin gerade im Zwönitztal, im Erzgebirge und an der verwunschenen Zwönitz in meinem Büro und mir geht's echt super und ich freue mich auf die Fragen, die jetzt kommen.
Es werden eine Menge kommen und bevor wir überhaupt richtig einsteigen, ist es für die, die da draußen zuhören, immer ganz interessant, einmal zu wissen, wer ist das überhaupt da, der da mit dem Baumhauer redet? Wer ist Clemens Kuditsch und was ist River Balance?
Ja, also ich habe viele Namen hier im Erzgebirge. Manche nennen mich den Hutmar, andere den Hüter des Wassers liebevoll. Also ich bin vom Beruf her Hydrobiologe und Wildnispädagoge und habe 2022 River Balance gegründet, das Unternehmen, mit dem Hintergrund, das Thema Wasser einmal fachlich zu vertreten in Form von Gutachten und in Form von Gewässerentwicklungsberatungen und mein zweites Standbein, die Umweltausbildung mit Jugendlichen und Erwachsenen. Und da ist es mein Ziel mit River Balance, wirklich das Thema Fließgewässer, Bäche, Wasser direkt an junge und auch an ältere und sehr alte Menschen weiterzugeben, dass die einfach merken, wenn unsere Bäche gesund sind, haben wir ordentliches Wasser, was wir trinken können, dann geht es uns besser, unser Körper wird gesünder etc. All diese Themen habe ich in meinem Unternehmen kombiniert und lebe das voll aus, weil ich bin ein Mensch, der viel Variabilität braucht und ja, das dazu.
Was ist ein Hydrobiologe?
Hydrobiologie, das klingt immer ganz kompliziert und verrückt. Ein Hydrobiologe ist letzten Endes jemand, der sich mit den aquatischen Lebewesen im Fließgewässer oder im Standgewässer auseinandersetzt. Also es geht wirklich im Süßwasserbereich hinein und es ist sehr breit gefächert, das Fachgebiet Hydrobiologie, also von wirklich Standgewässerökologie bis hin Fließgewässerökologie bis hin zu Auenökologie. Also da gibt es in der Hydrobiologie fast keine Grenze, weil man muss wirklich alle Systeme verstehen. Und ich als Hydrobiologe vernetze sozusagen dann Waldökosysteme, Auökosysteme und Fließgewässerökosysteme miteinander und schaue, wo sind Defizite oder wo sind gute Korrelationen zueinander und gucke einfach, wie oder mit welchen Maßnahmen kann man diese Systeme wieder in Balance bekommen, sodass der Bach mal umgangssprachlich zu sagen, wieder gesund wird oder das Wasser gesund wird. Und ja, das ganz einfach zur Hydrobiologie, aber das kann man auch ganz, ganz fein untergliedern. Manche untersuchen Wasserinsekten, einige haben sich auf Fische spezialisiert, die anderen wiederum nur um die typischen Vogelfauna etc., die das Fließgewässer benötigt als Lebensraum. Also da kann man sich als Hydrobiologe dann wirklich breit aufstellen und schauen, ja, wo zieht das Leben einen fachlich hin? Das ist das Schöne an dem Beruf.
Das klingt unglaublich interessant und vielseitig. Ich hatte ja schon mit dem Dr. Klaus Fand, war ja ein Ökologen und Biologen bei mir zu Gast, der sich dann allerdings quasi nur schwerpunktmäßig, sagen wir deshalb nur, also 80-20, um die Fauna, um die Flora gekümmert hat und nicht um die Fauna. Bei dir klingt es jetzt so ein bisschen, dass du sehr stark in die Fauna, also in die Tierwelt eintauchst.
Ja, ganz spezifisch ist das bei den Fällen, wenn es darum geht, was stimmt gerade mit dem Bach nicht. Also ich wäre ja mitunter engagiert und gefragt, warum haben wir noch nicht die Zeigerorganismen hier, obwohl die Wasserqualität gut ist, obwohl das schon gut ist und etc. Ich gucke dann gerne mir die Fauna an, ich schaue dann hinein und mache dann Probenahmen, vergleiche das mit Altdaten und gucke mir natürlich auch trotzdem das Umland an. Also die Flora gehört mit dazu, weil es natürlich direkte Verbindungen gibt zwischen der Wasserqualität und dem Umland. Ja, und da schaut man einfach, das ist wie so eine Art Detektivarbeit. Das finde ich immer so spannend daran. Also man wird gerufen, man schaut seine Gütezeigertierchen an im Wasser, dann weiß man schon ungefähr, was ist los im Bach. Und danach geht die Suche erst los. Ja, und dann blickt man einfach in die Umgebung und schaut, was wird denn sein, bis hin zu Kartenrecherchen. Also ich analysiere auch sehr gerne alte Kartenmaterialien bis hin zum 18. Jahrhundert, um zu gucken, was war mit den Bächen los. Also das ist dann so breit gefächert. Beginnt wirklich bei den Tieren im Bach. Und endet mitunter, ich habe schon aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Bombardement Dresden etc. auch schon Bilder analysiert, weil da noch alte Bäche abfotografiert waren, um einfach zu verstehen, wie sahen die Bäche früher aus, ehe man sie dann umgebrochen hat und begradigt hat. Also ja, es beginnt bei der Köcherfliege und endet dann bei historischen Recherchen, um den Bach zu verstehen.
Das ist super spannend, weil du bist der Zweite, der jetzt auf dieses Thema alte Karten und Recherche kommt. Das war die Jutta Paulus, die Europaabgeordnete, mit der ich gesprochen habe. Die hat genau dasselbe gesagt. Das ist sehr spannend. Nun klingt für mich da schon ein bisschen der Pädagoge durch, weil du gerade sagtest, Detektivarbeit. Kann ich mir super vorstellen, dass du die jungen Leute damit, also vor allem die Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich damit super kriegst. Du hast aber gerade, und da möchte ich zuerst drauf gehen, über die ganz Alten gesprochen. Das klang so ein bisschen betont, als ob du die wirklich ganz bewusst mit drin hast.
In diesem Jahr 2025 konnte ich das erste Mal Senioren ausbilden. Meine älteste Seniorin war 99 Jahre alt und ich habe den Bach in das Seniorenheim gebracht. In Form von, ich habe eine Probenahme vorher durchgeführt und habe die Individuen, die Tiere in Wasserbehälter in das Seniorenheim gebracht. Und wir haben gemeinsam mikroskopiert und sind das Thema Fließgewässer durchgegangen. Das war ganz spannend, weil ich dort wirklich so alte Menschen dabei hatte, die die Gewässer ja noch kannten, wo sie noch nicht ausgebaut waren, hier jetzt in meinem Heimatgebiet. Und die haben dann ihre Geschichten natürlich erzählt, was sie erlebt haben. Bachforelle mit der Hand gefangen. Wir haben Muscheln entdeckt. Wir haben so viel Zeit in den Bächen und an den Bächen verbracht. Die haben im Sommer noch Badefeste gemacht etc. Also man hatte eine herrliche Verbindung zwischen den Alten und der Thematik Fließgewässer und, was mich ja natürlich dann sehr, sehr ergriffen hatte, durch die Mikroskope konnten die natürlich mal wieder ganz scharf sehen, einige von denen. Die haben ja noch nie mikroskopiert in ihrem Leben, einige davon. Und ich hatte eine Dame dabei, die war 99 und da kam die Pflegerin zu mir und sagte, Herr Kunitsch, wir haben sie mit reingeschoben, die wollen unbedingt zu Ihnen. Und die Frau hat nur durch die 300-fache Vergrößerung im Mikroskop endlich mal in ihrem Leben wieder was scharf gesehen oder relativ scharf. Die hat sich so gefreut, dass die das Wasserinsekt erkennen konnte, dass der fast die Tränen gekommen sind und die Betreuerin, die wurde auch nicht wieder.
Nun, du hast gerade so ein bisschen erzählt, dass die älteren Menschen gut zuhören können. Und du machst das ja auch für die jungen Menschen. Und wo beginnt normalerweise deine Detektivarbeit am Bach mit den Menschen?
Wenn ich ehrlich bin, beginnt die, wenn ich in einen Ort hineinfahre, in deren Bach es geht, dort beginnt die Arbeit. Ich schaue mir den Ort an, wie ist er aufgebaut. Wer wohnt am Bach? Welche Art von Häusern? Welche Industrien finde ich? Welche Landschaftsnutzung oder landwirtschaftliche Nutzung findet in der Umgebung statt? Ist ein Waldumbau vielleicht im Gange? All das sehe ich, wenn ich in so ein Tal oder in ein Einzugsgebiet hineinfahre schon. Da fängt die Detektivarbeit an. Wenn ich dann an den Bach herantrete, habe ich schon ganz viele Hintergrundinformationen über das Gewässer. Und danach fange ich Stück für Stück an zu fragen, wo sind die Probleme, was haben sie erlebt, Hochwasserereignisse, wie war der Bach früher, was gibt es für Erzählungen, was gibt es für Geschichten, weil es ist immer ganz spannend. Manche Ortschaften sind über ein, zwei Jahrhunderte schon immer verbaut gewesen und die hatten trotzdem eine gute Fischfauna dort in den Bächen, gute Forellen, die haben die Lachse sogar nachweisen können etc. Und das sind immer interessante Informationen für mich. Warum waren die Forellen und Lachse da, obwohl vielleicht auch manchmal der Zustand des Gewässers in Form von Ausbau, Mauern etc. gegeben war? Warum waren die da und warum sind sie jetzt weg? Mhm. Warum kriegen wir sie jetzt nicht gehalten, die Arten, obwohl wir bessere Siedlungsabwasserwirtschaftsreinigungsverfahren haben, wo wir mehr darauf achten, was wir ins Wasser geben? Und ja, durch diese ganze Fragerei, dann gerade die Älteren frage ich dann sehr oft, kriegt man dann die Informationen, die ich dann brauche, um manchmal das ein oder andere Rätsel über ein Fließgewässer festzustellen. Also ich hatte auch schon mal einen Alten, der gesagt hat, oh, vor 50 Jahren haben wir hier auf das Feld dort hinten 50 Zentimeter Erde aufgebracht. Ist alles weg. Der Wind hat alles weggetragen. Und das ist für mich so eine Information, wo ich mir denke, okay, 50 Zentimeter Feinmaterial auf 10 Hektar Fläche, ja, wo sind die gelandet? Die sind natürlich in den Bach gelandet, unterhalb. Das ist irgendwo dann logisch und da weiß man, okay, der hat ein Feinstoff, Feinsedimentproblem und dann gucke ich explizit dann auch nach dieser Thematik. Und ja, da sind wir wieder bei der Detektivarbeit. Und wenn ich dann mit Jugendlichen draußen stehe, beispielsweise eine Umweltausbildung am Fließgewässer habe und ich gehe dann raus und habe das Gebiet schon umfahren mit dem Auto und komme dann bei den Jugendlichen an, frage ich erstmal, in den ersten 5 Minuten, was ist euch aufgefallen hier in dieser Umgebung? Und da erfrage ich das. Wer wohnt da? Welche Tiere habt ihr gesehen? Was riecht ihr? Was seht ihr? Was hört ihr? Gibt es Menschen vielleicht sogar? Seht ihr Häuser? Habt ihr ein Auto gesehen? Habt ihr eine Straße mitbekommen? Da gucke ich erstmal, was wird wahrgenommen in der Umgebung? Und anhand der Information gehen wir erst in die Umweltausbildung rein. Damit die Kinder dann verstehen, ach, alles hat miteinander zu tun. Alles, was rundherum ist, gehört irgendwie mit dazu und beeinflusst diesen kleinen Bach oder den großen Fluss oder Strom.
Welche Gruppen sind das normalerweise? Also wer kommt zu dir und macht diese Ausbildung mit dir?
Also ich kooperiere mit verschiedenen Kitas, also Kindergärten, Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien. Ja, und dort habe ich ein ganz, ganz buntes Publikum. Also von wirklich kleinen 4-Jährigen bis hin zu 18-Jährigen in der Pubertät, voll in der Pubertät steckenden Jugendlichen, die noch nicht so richtig wissen, wohin mit sich im Leben. Ja, und da ist das eigentlich ein ganz, ganz buntes Publikum, was ich immer habe. Ich habe aber auch manchmal Erwachsenengruppen dabei, die mich extra buchen, um beispielsweise mit ihren Teams draußen am Fließgewässer einen Workshop zu machen. Das habe ich jetzt auch sehr oft, dass wir einfach draußen am Fließgewässer oder in einer Aue gemeinsam schauen, wie funktioniert denn das Team? Man kann nämlich sehr, sehr gut mit kleinen Arbeiten am Bach oder mit kleinen Wanderungen am Bach erkennen, ist es denn wirklich ein Team? Können die miteinander, kommen da Themen hoch, die besprochen werden wollen, etc. Das ist so mein kleiner Bereich, den ich auch gerne mal mit am Fließgewässer erleben darf. Aber das ist eher selten. Ansonsten habe ich die Jüngeren und Kinder bei mir am Fließgewässer.
Super interessant. Nun ist ja das Thema Hydrobiologie. Im Prinzip, du hast studiert und du verdienst dein Geld damit. Was fasziniert dich am Wasser? Also gibt es irgendein Erlebnis, wo du sagst, das war für mich so die Initialzündung oder der Initialtropfen, der mich dazu geführt hat, dass ich mich ums Wasser kümmern möchte für den Rest meines Lebens?
Oh, das ist eine sehr tiefgehende Frage, weil das Thema Wasser begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich bin durch meinen Großvater immer an das Angeln gekommen. Also wir sind fast jede Sommerferien angeln gewesen. Wir haben viel draußen genächtigt an Teichen und tagelang nichts gefangen. Also auch das Geduldsspiel gespielt beim Angeln sozusagen. Und so bin ich an das Thema Wasser, Teiche erst gekommen und habe mich schon immer für Fische interessiert. Also von Aquariumfische bis hin zu Teichfischen. Und das ist wie so eine Sucht geworden, dass ich dann immer mehr erfahren wollte und auch eigene Teiche besessen habe und auch Aquarien. Also ich habe dann Fische gezüchtet, schon als Kindergarten ging das los und bis jetzt hin. Und ja, habe ich da eingelesen, wie kann man Keus züchten, wie kann man Guppies am besten züchten, wie kann man Barsche, Großbarsche habe ich dann zum Schluss gezüchtet. Also es hat mich dann irgendwie gepackt, Thema Wasser, Fische. Und mein Studium habe ich dann die Fließgewässer für mich entdeckt, weil die für mich einfach viel spannender waren. Ich fand diese Reinheit des Wassers einfach schön. Unsere Mittelgebirgsbäche jetzt hier bei mir im Erzgebirge sind zum großen Teil sehr, sehr sauber. Also ich habe selber ein Gemeindegebiet, aus dem trinken wir derzeit aus dem Bach. Und das hat mir immer irgendwie gefallen. Das reine Wasser im Bach, beim Standgewässer ist es etwas dreckiger und mitunter nicht so gut genießbar. Und bei den Bächen habe ich dann mein reines Wasser gefunden und das hat mich dann gefesselt. Und ich wollte wissen, wie kann ich diese Systeme unterstützen, damit der Selbstreinigungsprozess von Fließgewässern gestützt wird, damit das Trinkwasser, also die Wasserqualität steigt, damit auch allgemein das ganze Ökosystem, was auch gutes Wasser bedarf, einfach intakt ist. Ja, und so kam eins ins eins. Das ist ein riesenlanger Prozess gewesen, der über jetzt fast 20 Jahre ging und mich jetzt dazu gebracht hat, dass ich sage, ja, Fließgewässer sind mein Steppenpferd und ich werde vieles dafür tun, um das Wissen rauszubringen und auch kritisch zu sein, wenn es darum geht, was machen wir jetzt mit unseren Bächen in Zukunft und ist denn das so wichtig, dass wir sie renaturieren? Das wird ja jetzt heiß wieder diskutiert, je nach politischer Ausrichtung. Und da bin ich zur Stelle und werde kritisch und schaue auch, dass da die richtigen Fragen gestellt werden und auch die richtigen Antworten bereitgestellt werden.
Ist es denn wichtig, dass sie renaturiert werden?
Ja, man muss sich vorstellen, jeder Ort, den es gibt, in ganz Europa, auf der ganzen Welt, fast jeder Ort hat irgendwo an einem Fließgewässer gelebt oder den Ort an einem Fließgewässer platziert. Das hatte drei Gründe: Nahrung, also feste Nahrung, Trinkwasser und natürlich, man wollte einen Abwasserkanal haben. In dem Sinne gerade in der Antike. Ich gucke immer auf die zwei Prozesse Nahrungsbesorgung, also in Form von Fisch und natürlich Wasser, Trinkwasser. Und da wird mir schon sehr bewusst, wie wichtig die Renaturierung ist, weil je natürlicher ein Bach ist, desto höher ist die Selbstreinigungskraft des Gewässers und auch des Umlandes. Also wenn wir wieder Auen renaturieren, steigt die Selbstreinigungskraft des Wassers. Und natürlich ist es für uns essentiell in Zukunft, dass wir so viele Bäche wie möglich in einem sehr guten ökologischen Zustand haben, damit einfach auch die Wasserqualität in Zukunft gesichert wird. Und ein Bach ist nun mal das letzte Ende von allem. Wenn es dem gut geht, kann ich abschätzen, ob es dem ganzen Einzugsgebiet relativ gut geht. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass wir wirklich die Renaturierungen durchführen, weil es einen Einfluss auf das ganze Gebiet dann auch haben kann, insgesamt. Also das ist miteinander gekoppelt. Und wir sollten uns schleunigst da hinsetzen und auch die kleinsten Dorfbäche wieder zum alten Glanz verhelfen, dort wo es geht, wo es auch bautechnisch umsetzbar ist und auch, sag mal, auch wirtschaftlich ist, dann sollte man schon die Hand anlegen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da dieses Studium der alten Karten und dieses Gespräch mit den älteren Menschen, die dann solche Bäche im, in Anführungsstrichen, noch Urzustand erlebt haben und sicherlich auch dann mal, wenn auch seltener, aber doch als heute, aber doch immer mal wieder auch Überschwemmungen erlebt haben und gemerkt haben, naja, es ist gar nicht so schlimm, weil das Wasser konnte irgendwo hin. Und dann kamen wir ja in der Neuzeit und haben gesagt, das muss alles irgendwie in Kanäle. Hast du da auch Berührung und Menschen, die sagen, naja, Früher konnte der Bach im Prinzip auch mal den oder den Weg nehmen und heute kann er nur noch den einen Weg nehmen und das hat für uns zum Beispiel Überschwemmung zu, oder feuchte Keller oder was auch immer zur Folge gehabt.
Also da gibt es zwei verschiedene Welten. Die eine Welt lebt in dieser, das sind die Älteren, die nur verbaute Gewässer kennen. Den Fall gibt es auch bei mir im Gebirge, die sind seit über 100 Jahren verbaut durch Bergbau etc. Die sagen, das war ja schon immer so und das Hochwasser ist gut abgeleitet worden. Die Fälle gibt's, kenne ich einige Gewässer bei uns im Gebirge, im Erzgebirge, die haben in wirklich ein hohes Jahrhunderthochwasser ganz schadfrei abgeleitet. Also die haben das wirklich damals so gebaut, also da kann durchfließen, was will, in der Art und Weise, es fließt durch und keiner hat den Schaden. Dann gibt's die andere Welt, das sind die Alten, die wirklich die Bäche noch kannten, wo sie nicht verbaut wurden, weil die Verbauung erst in den 70ern und 80er Jahren stattgefunden hat. Die kommen wirklich auf einen zu und sagen, weißt du was, früher war da länger der Bach und irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich hier was ändert. Wir sind noch nie so abgesoffen wie 2002, 2013 und ging ja fast jedes Jahr, hatte ja ein Gemiet in Hochwasser, ein Jahrhunderthochwasser. Und die kommen dann schon auf einen zu und sagen, Clemens, das ist unnormal zurzeit und wir kennen das anders. Hat das eine Verbindung? Und dann sage ich, ja, selbstverständlich, wenn ein Fließgewässer 5 Kilometer kürzer ist als vor noch 50 Jahren, den Fall habe ich beispielsweise in Würschnitz, an der Würschnitz bei Chemnitz, die ist 5 Kilometer kürzer als vor 50, 60 Jahren noch. Natürlich 5 Kilometer mehr Fließstrecke baut natürlich auch ein ganz anderes Energieniveau ab im Falle eines Hochwassers. Natürlich erleben die jetzt mit diesem verbauten Kanal ein richtiges Hochwasser, was vor 50 Jahren in dem Ort noch nicht jeder kannte. Also die zwei Welten gibt es wirklich. Das Schöne ist, selbst die Alten sind offen für Neues. Also ich habe das jetzt schon sehr oft beobachtet, dass wir dann trotzdem renaturieren können, auch bei den sehr Konservativen, die sagen, das war schon immer verbaut und das ist gut so. Und die freuen sich, das ist ganz interessant, die freuen sich wieder, wenn dann beispielsweise der Eisvogel wieder gesehen wird oder wenn sich wieder Libellen dort ansiedeln, die Flussjungfer beispielsweise, Gombus. Das höre ich auch ganz oft, dass sie dann sagen, Mensch, ich sehe wieder den Eisvogel, ich habe die Wasseramsel jetzt mal wieder beobachtet, die habe ich seit Kindheitsalter nicht gesehen hier. Und das freut einen schon, wenn dann die Natur in Form von Tieren die Alten irgendwie im Herz berührt und dass die dann sagen, irgendwie ist das schön, dass diese Tiere wieder da sind, dass man die beobachten kann vom Gartentor aus. Und ja, also es gibt sehr, sehr viel Hoffnung, dass es einfach noch mehr publiziert wird, die Renaturierung und vor allem auch die natürliche Gestaltung von Bächen in Zukunft.
Ich habe in der letzten Podcast-Episode etwas gehört über den Bau und die Renaturierung, bei der man sich das Arbeiten des Bibers quasi zur Aufgabe macht, also schaut, wie hat der Biber gearbeitet, wie arbeitet er an Flüssen und sagt, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt und renaturiert jetzt danach. Hast du davon schon was gehört?
Ja, also sehr, sehr viel. Das Thema Biber ist natürlich bei mir auch sehr aktuell und ich gucke, wie mein Kollege, der Herr Biber, in Sachsen gerade arbeitet. Also ich beobachte sehr, sehr viele Biber. Ich habe selbst im Zwönitztal im Biberpärchen, die auch jetzt Junge haben. Und ich versuche sehr zu lernen, wie dieses Tier arbeitet und wie er mit dem, sag mal, schlechten Zustand, den wir ja vielerorts haben in den Bächen und Flüssen, wie er damit umgeht. Das ist ja gerade das Spannende. Was macht er in solchen ganz kargen Gebieten, wo überhaupt nichts ist? Baut er dort einen Damm? Wenn ja, in welchen Abständen? Wie hoch sind die Dämme? Was passiert mit dem Umland? Wie schnell geht die Vernässung? Und die Beobachtungen fließen natürlich dann in meine Gutachten mit ein oder in meine Beratungen, wenn jetzt Gemeinden oder Städte kommen. Da nehme ich den Biber schon zur Hand und zumindest die Beobachten, die ich selber durchführen konnte und nehme die für zukünftige Gewässerentwicklungsmaßnahmen mit hinzu. Der Einsatz von künstlich gebauten Biberdämmen, das nimmt gerade sehr, sehr Fahrt an. Weltweit, die USA ist da uns weit voraus, machen das schon seit Jahrzehnten, bauen die große Biberdämme nach in ihren großen Flüssen, um dort wieder ökologischen Raum zu schaffen für Lebewesen in ihren kargen Fließgewässern. Und wir in Europa versuchen das jetzt auch nachzuahmen, was sehr, sehr gut ist, weil wir aus der Wissenschaft natürlich wissen, dass Biber, also dort, wo der Biber lebt, kommt auch das Leben zurück. Also ein Biber ist wirklich ein Naturmeister und bringt so viele Lebensräume in schneller Zeit herbei, die wir in kein Großprojekt mit vielen Millionen Euro schaffen könnten. Das ist ja das Schöne. Und ja, das Wissen wird jetzt gerade sehr, sehr implementiert in die Beratungen und auch in die Publikation. Man liest jetzt sehr, sehr viel über Biberdämme oder auch diese kleinen Holzinseln, die da gebaut werden, oder einseitige Lenkbuhen aus Holz, so Nachahmungen von einem halben Biberdamm. Das wird sehr, sehr oft eingebaut. Früher hieß es einfach nur Ingenieurbiologie, da hat man halt mit Faschien und Buhnen gearbeitet. Nun versucht man mehr natürliche Verklausungen, also wirklich Holzverklausungen im Fließgewässer zu etablieren. Ja, das Thema, da kommt man nicht mehr rundherum. Noch dazu, weil er ja sowieso da ist. Ich kenne keinen Fachkollegen mehr, der kein Biber um die Ecke hat. Also das ist ja nun wirklich ein Arbeitskollege, den kann man ja nun selbst beobachten und schauen, was macht er am Fließgewässer.
Ja.
Und dann überträgt man das.
Was nochmal vielleicht für die, die nicht so tief im Thema stecken, was sind Verklausungen?
Verklausungen, das bedeutet einfach nur eine Ansammlung von Materialien, Holzverklausungen, logischerweise Ansammlung von Holzmaterialien. Also da versucht man an einer Stelle am Bach durch Pfähle, die man einrammt, anschwemmendes Holzmaterial zu bremsen und das sich einfach dort ansammelt, verklausen kann. Und dadurch entsteht eine Art, ja, kleiner Damm, der sehr, sehr, sehr undicht ist und in dem man dann schöne, wunderbare, ja, Fischunterstände hat beispielsweise.
Spannend. Nun hast du ja so viel Wissen angesammelt in den letzten Jahrzehnten über dieses Thema Hydrobiologie, Gewässer und Pädagogik und hast das aus meiner Sicht dankenswerterweise in ein Buch gepackt.
Ja.
Horch mal, was da rauscht. Darüber sind wir ja auch zusammengekommen, weil ich fand das, mich fasziniert Wasser sowieso, mich faszinieren Fließgewässer sehr. Und jetzt kommt einer um die Ecke und schreibt da so ein Buch. Erzähl mal bitte ein bisschen davon. Was hat dich dazu getrieben, ein Buch zu schreiben und keinen TikTok-Kanal oder YouTube-Serie? Wieso Buch?
Also das hat erstmal ganz, ganz viele Gründe. Vielleicht zwei Gründe rauszunehmen. Die Buchidee schwebte mir schon seit meinem Studium vor. Ich hatte schon während meines Studiums einen Ordner auf dem Laptop gespeichert, da stand einfach mal ein Buch drin und da habe ich mir gesagt, du schreibst ein Buch. Ich wusste auch zu der Zeit dort nicht, was ich schreibe und über was ich schreiben werde. Und im Laufe des Studiums und auch in meinen ersten Berufsjahren musste ich feststellen, dass es so viele liebe Kolleginnen und Kolleginnen da draußen gibt, die Wasserthemen bearbeiten, die publizieren, die Bücher schreiben, die Fachjournale veröffentlichen. Also es gibt tausendfach Menschen auf der ganzen Welt, die sich nur um Fließgewässer kümmern. Und da dachte ich mir, ich weiß von denen überhaupt nichts und ich habe es studiert. Wie soll denn ein Bürger oder ein Landwirt oder jemand Bäckermeister oder der Maurermeister wissen, wie denn ein Bach zu funktionieren hat, wenn selbst einer, der es studiert hat und eigentlich mit Fachliteratur zu tun hat, nicht die ganze Literatur im Überblick hat? Und da ist mir so ein Gedanke gekommen, Clemens, deine Aufgabe ist jetzt, so viel zu recherchieren, wie es geht, das Thema Fließgewässer in einer leicht verständlichen Sprache in ein Buch zu fassen und so viel Literatur dort hineinzubringen, in einfachem Wort, dass selbst, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber selbst ja der Nachbar von nebenan ohne Fachwissen es lesen kann und danach sich die gezielte Literatur nochmal raussuchen kann im Literaturverzeichnis. Wenn irgendwo das Herz aufflammt für ein Thema, Wels beispielsweise oder Lachs, die Reproduktionsraten von Lachs und auf einmal, was ist der Lachs und ich will mehr wissen und dann kann er halt in die Literaturanzeige gehen, hinten am Buch und schauen, wo hat der Herr Kunitsch denn Publikationen für den Lachs noch Empfehlungen. Und so ist das entstanden, dass einfach wirklich dieses wunderbare Wissen, was da ist, in einer einfachen Sprache und vor allem in Deutsch, weil vieles ist ja in Englisch geschrieben, in deutscher Sprache niedergeschrieben wird, sodass jeder Mann einfach die Chance hat und auch jede Frau, sich an die Bäche zu wagen, fachlich. Und ohne, dass man verwirrt ist oder einen großen Kopf hat, weil das so viel Wissen ist. Und so ist das Buch entstanden und da habe ich auch so extrem viel recherchiert, deutlich mehr als in meinem Studium, deutlich mehr als in meinem Master, den ich geschrieben habe, in meiner Masterarbeit. Das war dann am Ende so viel, was man dann kürzen musste, etc. Und dadurch ist das Buch entstanden. Ja, viel Wissen in eine einfache Schrift. Das war der Grundgedanke und das Thema Bäche und Flüsse heranzutragen, so liebevoll und so sanft, wie es nur möglich ist, damit auch jeder ein offenes Ohr dafür hat.
Ja, und das einfach nur genießen kann. Also man liebt ja und schützt ja am Ende nur das, was man kennt. Und da sind solche Bücher mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich. Ich werde das natürlich auch verlinken, weil ich liebe Bücher. Und wenn man dann auch noch Bücher über das Thema hat, das einen fasziniert, ist es natürlich noch schöner. Wobei ich glaube tatsächlich, so wie du das machst und so wie du jetzt gerade rüberkommst, YouTube oder TikTok würde bei dir auch noch gut funktionieren, wenn du das am Wasser machst. Was ist denn für dich ökologisch wichtiger, Fluss oder Bach?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde dem Bach doch mehr Aufmerksamkeit widmen, weil in Zukunft eine größere Rolle spielen wird als der große Fluss. Die kleinen Bachsysteme stecken voller Kraft, sei es guter Wasserqualität und sei es auch ein Rückzugsort für Arten. So dass ich sagen würde, ja, die kleinen Bachsysteme sind für mich jetzt erstmal wichtiger in Zukunft, für die, sagen wir, nächsten 50 Jahre. Und dann schauen wir mal weiter, ob sich das noch ändert.
Dann kannst du ja nochmal 50 Jahre machen und machst dann den anderen Part. Wo ist denn eigentlich die Unterscheidung? Wann wird ein Bach zum Fluss?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, die ich sehr oft höre. Das hat was mit der Breite zu tun, mit der Breite des Gewässers. Also ein Bach ist, sag mal, unter 2 Meter breit. Und ab 2 Meter bis 5, 8 Meter ist es ein Fluss. Und je breiter das wird, kommt man dann sozusagen Richtung Strom. Also ab 60, 70 Meter kann man dann über einen Strom sprechen. Und das hat so eine Klassifizierung anhand der Breite des Gewässers und des Durchflusses.
Ah, spannend. Wenn man so ein bisschen über deine Webseite scrollt und mal schaut, was du so alles machst, neben Bücherschreiben und Hydrobiologie, dann spielen Auwälder und Auen eine richtig große Rolle bei dir. Was ist so wichtig an Auwäldern oder an Auen?
Also die Auwälder, die haben für mich erstmal was total Magisches. Aue, der Begriff Aue ist ein altgermanischer Begriff, das Land am Wasser. Und die Auen übernehmen eine riesige Reinigungsfunktion bei Bächen und auch bei Flüssen. Und in Auen leben bis zu 80% aller Tierarten, die wir hier in Deutschland haben. Deswegen habe ich immer mehr meinen Fokus auf die Aulandschaften auch geworfen, weil ich ganz oft jetzt bemerke, dass man leider immer nur den Bach anguckt und 5 bis 10 Meter links und rechts. Und dann war es das. Aber die Wahrheit hinter einer wirklichen Renaturierung eines Fließgewässers ist, dass das ganze Umland, natürlich das Auland, um den Bach oder um den Fluss betrachtet werden sollte. Und wenn man das nicht macht, dann kann man so oft renaturieren in einem Bach, wie man will, wenn immer noch links und rechts Acker betrieben wird und wir dort nicht die Auvegetation haben von Eschen, Erlen, Weiden, Holunder, dann werden wir nicht das volle Reinigungspotenzial erreichen von dem Ökosystem und vor allem, wir schaffen nicht diese wichtigen Lebensräume. Also nochmal zur Wiederholung, 80% hat man in der Schweiz beispielsweise sehr, sehr gut durch Artenzählungen auch rausbekommen können. Also auch 80% der Schweizer Tierarten kommen in Auflächen vor. Das sind riesen Hotspots für Lebewesen allgemein, terrestrisch wie auch Wasserorganismen. Also deswegen sind Auen für mich sehr, sehr wichtig und die werden zurzeit meines Erachtens vielerorts, die Aue ist leider nicht mehr das Heiligtum, was es einst mal war bei uns. Und das möchte ich gern wieder zurückbringen. Und auch diese Kombination Fließgewässer ohne Aue funktioniert nicht. Fließgewässer mit einer intakten Aue, da können wir dann erst über ein richtiges, intaktes Fließgewässer in Zukunft sprechen. Anders geht's gar nicht. Ja, und deswegen fällt es einfach so in den Fokus und deswegen mache ich da so viele Bilder und Videos, um einfach den Bürgern dort zu zeigen, wie wichtig die Wälder um die Fließgewässer sind.
Spielen die Auwälder und die Auen nicht auch eine große Rolle im Hochwasserschutz?
Ja, in der Tat. Also das ist auch sehr, sehr gut bewiesen, dass die Hochwasserwellen in einem Hochwasserfall natürlich abgedämpft werden. Es findet ein Energieabbau statt. Und wenn man die Auen gut platziert, vor Ortschaften etc., kann man auch natürlich Geschwämse zurückhalten. Also dann fungieren die wie eine Art Kamm und halten die das Totholz fern von den ausgebauten Fließrinnen dann in den Siedlungsbereichen. Also ja, die Aue ist natürlich die Antwort auch auf unsere großen Hochwasserereignisse, die kamen und kommen werden. Und wer das leider trennt, das also nur in Mauern denkt, der denkt halt dort leider noch nicht zu 100% in dem ganzen System. Also die Aue ist wirklich auch dafür gemacht, dass sie überflutet wird. Das ist ja gewollt. Die braucht ja auch die temporären Überflutungen, um intakt zu sein. Also ja, das ist ein positiver Einflussfaktor auf die Hochwasser. Wird nicht gern gehört an vielerorts. Man will das manchmal nicht hören. Viele Bürger wünschen sich lieber eine Mauer, weil irgendwie der Verstand da einen größeren Schutz sieht, als ja ein Auland zu rekultivieren und wieder zu aktivieren. Das ist ganz spannendes, ja, manchmal ganz spannendes Verfahren da in den Ortschaften.
Es ist tatsächlich auch ein sehr schönes Bild, das du gerade gemalt hast, in Mauern denken. Und das kann man ja durchaus auch doppeldeutig sehen. Nicht nur die physische Mauer, sondern tatsächlich auch die gedankliche Mauer, die da steht und die erstmal eingebrochen werden muss, damit wir Auen schaffen können. Also ich an der Elbe, die ja nun durch dein Bundesland oder unser Bundesland zumindest zum Teil mit durchfließt, da merken wir das ja gerade. Ne? An der Elbe wird ja durchaus auch einiges gemacht zur Wiederherstellung von Auen. Und nun habe ich privat auch ein bisschen Beziehung zur Elbe und wir haben 2 Elbe-Hochwasser mitgemacht. Und die Situation, wie schnell das vergessen wird, dass dort Sandsäcke gestapelt wurden und wirklich Menschen einfach Angst hatten, dass jetzt die Elbe sich große Teile ihres Hab und Guts mitnimmt und ja über Kilometer sich dann irgendwie, wenn ein Deich gebrochen ist, ins Hinterland erstreckt hat. Also spätestens da hätte man ja drüber nachdenken müssen, okay, da ist doch was. Nur jetzt im Umkehrschluss ist es jetzt zum Beispiel, dass man ja fast durch die Elbe durchlaufen kann, zumindest im Raum Magdeburg und ähnlichem. Na, da haben wir so wenig Wasser drin. Und dann komme ich zu der eigentlichen Frage, spielt der Klimawandel in deiner Arbeit und auch natürlich in deiner Mission, die du ja irgendwo hast, auch eine Rolle, dass du ihn merkst, welchen Einfluss er auf die Fluss- und Bachökosysteme hat?
Also ich lese sehr, sehr viel über die Modellierungsarbeiten, die ja durchgeführt werden, um die Temperaturanstiege darzustellen, die es in den nächsten 100 Jahren gibt, und habe da auch mit vielen Fachkollegen zu tun, um einfach ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung es gehen könnte. Und die Daten nutze ich, um, wie gesagt, dieses Gefühl zu bekommen, in welche Richtung es geht. Ich bin jemand, der am Fließgewässer steht und nicht unbedingt sofort den Klimawandel als großes Thema dort nimmt. Unsere Bäche und Flüsse sind einfach defizitär, weil wir sie verbaut haben. Wir Menschen. Wir haben ja seit Jahrtausenden die ganzen Flächen umgearbeitet. Ich wohne ja im Erzgebirge. Das Erzgebirge ist jetzt langsam mal wieder bewaldet, über längeren Zeitraum. Also noch vor 200 Jahren war das mal alles abgeholzt. Also diese ganzen Bäche hatten so einen Umbruch erlebt über die Jahre. Und das ist erstmal unabhängig von dem Klimawandel unser Thema, dass wir Menschen diese Systeme erst einmal wieder in diesen natürlichen Fluss bekommen. Und da ist, muss ich ehrlich gestehen, erstmal das Thema Klimawandel für mich natürlich im Hintergrund sehr wichtig, aber für die Renaturierung allgemein oder für meine Arbeit allgemein ist erstmal der natürliche Zustand des Ökosystems herzustellen, weil wir wissen, dass diese Systeme einfach, die haben mehr Power, die haben mehr, man nennt das, die sind klimaresilienter, die können sich auf Temperaturschwankungen, auf Niederschlagsschwankungen viel, viel besser einstellen. Und danach, also wenn wir erstmal wieder die natürlichen Bäche haben, kommt natürlich noch das klimatologische Wissen hinzu, welche Art von Auen benötigen wir? Wo sollte Schwammland geschaffen werden? Welche Bäche sind denn noch zukunftsträchtig? Also die Fragen stelle ich mir auch in mein Gebiet. Welcher Bach wird denn noch Wasser führen in Zukunft? Und die Bäche werde ich hochprioritär bearbeiten und natürlich auch an die Gemeinden oder Städte rantreten, die ich hier betreue, wo man dann sagt, diese Bäche müssen unbedingt in Zukunft so natürlich wie möglich gestaltet werden, damit wir, jede Modellierung, die durchgeführt ist, gibt ja auch nur einen Wahrscheinlichkeitsbereich mit. Und ich kann ja als Wissenschaftler nicht sofort sagen, die Zahl wird es sein. Ich kann nur davon ausgehen, es gibt eine Änderung und natürliche Systeme können am besten auf Änderung oder Veränderung eingehen oder darauf eingehen. Und deswegen ist es meine Pionieraufgabe, diese natürlichen Systeme wieder in Balance zu bekommen, weil dann sind wir etwas mehr gewappnet auf das Zukünftige. Meine Beobachtung, die ich jetzt über die, 10 Jahre mache, ist, dass wir doch höhere Temperaturen erreichen an vielen Stellen. Ich beobachte sehr oft, dass Menschen mir berichten, dass sie die Trockenheit an manchen Fließgewässern nicht kennen aus der Kindheit oder aus den vergangenen Jahrzehnten. Das höre ich sehr oft. Und was mir auffällt, und das kann man nicht abstreiten, ist, wir haben im Erzgebirge einfach keinen Schnee mehr. Also ich bin ja im Grenzgebiet, weiß der Buckertsdorf bei Chemnitz. Wir haben einfach keinen Schnee mehr. Und wenn ich dann rumfrage, bei jüngeren Menschen, also so 40, 45 Jahre alt, die dann sagen, vor 20 Jahren hatten wir noch 2 Monate, war bei uns Dauerschnee hier in der Region. Und jetzt habe ich zu tun, mit meinem Sohnemann mal eine Woche Schlitten zu fahren. Und das auch mehr oder minder mit Schlamm und allem drum und dran, weil einfach nicht genug Schnee liegt. Und das fällt mir schon auf. Und das merkt man auch an den Fließgewässern. Es fehlt die Schneeschmelze, die die Reinigung bringt im Frühjahr. Die Reinigungskapazität ist dadurch wirklich defizitärer geworden. Das spürt man schon. Wie das in Zukunft wird, ja, ich muss da halt auch ein bisschen aufpassen, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Man hat eine Hoffnungsaufgabe auch als Ausbilder, dass man den Kindern und Jugendlichen immer Wege aufzeigt, wie es weitergeht. Und ich bin kein Fan davon zu sagen, die Welt geht unter und wir werden sehr arge Probleme bekommen. Ich sage immer, wir haben viele Aufgaben und wir benötigen junge Menschen, die diese Aufgaben bewältigen wollen. Das ist so meine Philosophie, um diese klimatologischen Veränderungen festzustellen. Und was dann kommt in Zukunft, in 100 Jahren werden wir mehr wissen. Da sind dann auch die Daten nochmal aussagekräftiger, die Daten rein vor allem. Und dann, ich vermute, wir werden schon etwas anders leben dürfen, als wir es jetzt machen an vielerorts.
Leben müssen wahrscheinlich. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist aus deiner Sicht der anthropogene, also der menschliche Einfluss auf die Gewässer, diesen zu korrigieren oder minimieren oder zu optimieren, wichtiger erstmal als das, was jetzt durch den Klimawandel kommt, weil dadurch sind die Flüsse und die Bäche schon so, ich nenne es gestresst, dass es wichtiger wäre, sie sozusagen zu entstressen, um sie dann auch tauglich machen für das, was kommt in Richtung Klimawandel.
Richtig, also das ist einfach nur die einzig wahre Maßnahme aus Sicht der Bäche und Flüsse. Die andere Thematik, Treibhauseffekt etc., was dann in der Klimaforschung ja betrachtet wird, das ist natürlich ein viel größerer Bereich. Wir reden ja über die Troposphäre, die ist, ich weiß nicht, 12 Kilometer hoch und dann einmal um die Erde rum. Das ist ein riesen Reaktionsraum. Also Hut ab vor den Modellierern, die da in diesem Reaktionsraum beweiskräftige Modelle entwickelt haben. Aber du hast es schön gesagt, den Stress hinaus zu zögern oder zu entnehmen, den Bächen, das schaffen wir definitiv, indem wir die Natur oder natürlich gestalten, die Bäche und Flüsse. Und das fängt wirklich mit den kleinsten Quellbach an. Also ich habe im Seifersdorfer Tal, beprobe ich jedes Jahr einen kleinen Quellbach, der ist 100 Meter lang. Da laufen tausende Menschen vorbei im Jahr, tausende, an diesem kleinen Bach. Den beprobe ich 2-mal im Jahr mit einer großen Seminargruppe. Und wir haben dort 7 Güteanzeiger drin. Also 8 Arten leben drin und 7 sind Güteanzeiger für eine hohe Wasserqualität, also Trinkwasserqualität ist das, was da runterfließt. Und eine Art davon, der Gammarus, der als, ja, für gutes Wasser steht, nicht für sehr, sehr gutes, aber für gutes, der Gammarus, der Flusskrebs oder Bachflohkrebs, lebt dort. Und man weiß nicht, wie er dort hochgekommen ist, weil das ist so ein kleines Bächelein, was dann zwar in einen größeren Bach einmündet, aber die man kann es sich nicht vorstellen, wie dieses Tier dort hochgewandert ist. Und genau um diese Fließgewässer geht es, weil dort tausende Arten drin leben, Güteranzeiger, sehr, sehr seltene Arten. Und man muss nicht viel machen, um diese kleinen Bäche, die es überall gibt in ganz Deutschland, dass man die schützt und betrachtet. Und 100 Meter zu renaturieren oder zu schützen, das schaffen wir noch. Also das bekommt auch eine Gemeinde hin, das bekommt auch eine Privatperson hin oder ein Landwirt, der Bäche besitzt. Und das ist die Aufgabe. Das ist ganz einfach. Und dieser Bach führt auch jedes Jahr Wasser, also weil einfach das ganze Einzugsgebiet intakt ist. Aber es ist der Rettung, die Rettungsinsel für seltene Arten. Und ja, da beginnt es bei 100 Meter Bach. Kann sogar bei 20 Meter Bach, also bei einem offenen Quell, der einfach in einen Bach, in einen größeren Bach mündet. Ist ja auch schon ein kleines Mini-Fließgewässer. Selbst da habe ich schon Güteranzeiger beprobt und gefunden, wo es mir einfach ja vor Freude in Gänsehaut bekommen habe, obwohl das so ein Mini-Bach war.
Ja, ich kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, du hast gerade selber die Landwirtschaft genannt. Das ist ja durchaus eine ganze Menge Konfliktpotenzial, das sich da bietet zwischen Landwirtschaft und Gewässerschutz. Wie siehst du dieses Minenfeld? Wie trittst du da auf? Du hast ja sicherlich Erstkontakt.
Ja, also Minenfeld ist ein guter Begriff manchmal. Ich werde nicht selten gerufen, wenn die Kommunikation etwas schwieriger geworden ist. Dann ruft man mich meistens als Berater oder Gutachter, um einfach dort Ruhe reinzubringen. Und es ist wirklich so, wir haben gerade den Fall, dass der Grundbesitz der Auflächen, die essentiell sind für die zukünftige Entwicklung, auch für unsere Wasser-, Trinkwasserressource, dass die halt im Privatbesitz sind oder halt im Besitz Agrargenossenschaften und halt landwirtschaftlich genutzt werden. Und dort ist es der Fall, dass halt wirklich immer das wirtschaftliche Interesse zum Teil besteht. Es sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen eine schwarze Null wenigstens zeichnen, wenn nicht sogar ein bisschen Gewinn machen. Und solange das so ist, dass diese wichtigen Auflächen immer noch Produktionsflächen sind und auch aus wirtschaftlicher Sicht essentiell für das Unternehmen, werden wir immer Konfliktpotenzial haben. Und das ist gerade das Thema, was auch so viele hitzig macht unter den Kollegen. Die wissen, also viele Wissenschaftler wissen, wir benötigen die Auflächen so zwingend wie möglich. Es gibt ja welche, die sind da rabiater und sagen, wir brauchen die sofort und am besten sofort renaturieren, Auen, Pflanzen, allen drum und dran. Aber es ist immer noch eine wirtschaftliche Produktionsfläche, Weideviehhaltung etc. oder Ackerland sogar. Ja. Und es ist für diese Wirtschaftsunternehmen, für die Landwirte halt, ihr täglich Brot, dass die dort Nahrungsmittel produzieren. Und ja, man kann natürlich sich so hoch diskutieren, bis dann alle sich mit Armen verschränken gegenüber sitzt und gar nichts passiert. Oder man sagt einfach offen, was können wir machen? Und mit der Frage lockert man eigentlich schon die Landwirtschaft auf. Und man hat auch viele, viele Betriebe, die sehr offen sind, sehr, sehr offen für die Thematik Fließgewässer, weil sie natürlich auch das Wasser benötigen in Zukunft für ihre Bewässerungssysteme, aber auch allgemein für ihr Ackerland. Und die merken ja auch, dass die Bäche trocken fallen zum Teil und dass ihr, ich sag mal, die Weidewirtschaft, die Weideviehwirtschaft ist ja auch positiv in den Auland gewesen, weil ja dort immer saftiges Gras war. Und wenn dort das Wasser fehlt, sind selbst die Aubereiche, die immer feucht waren, irgendwann sofort trocken, dass dort auch nicht mehr das saftige Gras wächst, was man kannte. Also dem Landwirt wird es langsam auch sehr, sehr sichtbar, dass es ohne Gewässerschutz nicht geht. Die Lösung ist ganz einfach. Dafür braucht man Milliarden. Der Bund müsste diese Flächen, die Auflächen alle fördern und sagen, okay, lieber Landwirt, du bekommst jährlich auf unbestimmte Zeit, das ist natürlich unser Erbe für die nächsten Generationen, aber das können wir gerne aufnehmen, die Schulden, für unbestimmte Zeit bekommst du den höchsten Wert der Fläche. Da gibt es Werttabellen für jede Agrarfläche. Und wir fördern das, dass dort einfach die Aue bestehen bleibt und wir bezahlen dir dann dort den Verlust und das auf Lebenszeit. Und wenn das kommen würde, und das habe ich schon so oft von Landwirten gehört, wenn das kommen würde, dass die einfach das gleiche Geld bekommen und das so auf unbestimmte Zeit, dann würden die ganz einfach die Flächen abgeben und dann hätten wir auch wieder die Auflächen, die wir benötigen. Ist eine riesen, immense Summe, aber so darum geht es um das wichtigste Lebensmittel und das bringe ich dann in meinen Vorträgen immer rein oder in den Diskussionen. Es geht zwar nicht nur um diese Lebensmittel, die auf der Ackerfläche produziert werden. Es geht auch um das Lebensmittel Wasser. Und das ist viel essentieller als Weizen, Raps oder Mais, was da jetzt angebaut wird. Wasser brauchen wir jeden Tag. Und ohne gesundes Wasser werden unsere Körper nicht lange überleben. Mit Nahrung können wir 14 Tage ohne Nahrung auskommen. Mit Wasser lediglich 1,5 bis 3. Also das Thema Trinkwasser und dass die Nahrungsressource Wasser erhalten bleibt, das fruchtet auch. Weil dann hat man nämlich ein gleiches Thema, Nahrungsmittelerzeugung oder Lebensmittelerzeugung. Und wenn man dann das ganz schlüssig erklärt, dass dazu auch ein intakter Bach notwendig ist, weil man natürlich ja auch das Bachwasser irgendwann wieder verwendet als Trinkwasser, sei es als Tränke dann für die Kühe. Auch das ist ja ein essentieller Fall. Die Qualität steigt und auch die Ressource wird geschützt. Und da fruchtet es schon mehr. Man kann dann sehr, sehr gut mit den Kollegen und Kolleginnen dort diskutieren und sprechen. Unterm Strich sollte man einfach schauen, an welchen Stellen kann man ran. Das bedarf einer sehr guten Beobachtung. Also wenn man da als Berater unterwegs ist, sollte man seine ganzen Flächen kennen und in guten Gesprächen bleiben bei den Landwirten und immer wieder anfragen, braucht ihr denn diese 1,5 Hektar dort noch? Ich habe gesehen, ihr habt dort letztes Jahr kaum bewirtschaften können. Es ist doch so nass dort an der einen Stelle. Dass man dann einfach als Berater immer wieder dort zur Stelle ist und Fragen stellt und Angebote in Form von, können Sie es nicht der Gemeinde übergeben? Und da, Jörg, ist es ganz spannend, öffnen sich Türen, die man jetzt in vielen Diskussionen sich nicht mehr erträumt hätte.
Mit Sicherheit. Also ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit dem Thema Moore und Moornutzung und Paludikultur. Und das geht jetzt tatsächlich bei uns. Könnten wir vielleicht so einen Vermittler brauchen und aus deinen Erfahrungen durchaus sehr gut profitieren, weil da der Spannungsfeld schon teilweise sehr groß ist. Natürlich auch von, vielleicht gelegentlich auch von Menschen mit Mauern in Köpfen, die dann sagen, das haben wir schon seit 300 Jahren so gemacht und wir wollen jetzt nichts Neues lernen. Und aber in 300 Jahren hat sich die Welt eben weiterentwickelt und wir sollten es vielleicht auch tun. Und natürlich finde ich es immer super, wenn man Angebote machen kann. Und ich glaube, in dem Bereich, gerade in Wasser, wenn wir uns ein bisschen verhalten wie Wasser, also selber so flexibel sind, vielleicht aber auch so durchsetzungsstark wie Wasser, dann können wir vielleicht ganz ordentlich was machen und erreichen. Super, das war ein sehr schönes Statement gerade von dir für Kommunikation und für nicht schwarz-weiß und ohne Mauern und für zukunftsorientiertes Ding. Und das, du als Familienmensch solltest das natürlich auch tun. Ne? Das ist ja wichtig, dass deine Kinder später auch irgendwann mal noch eine vernünftige Welt vorfinden und mit dir vielleicht an Bächen spazieren gehen können und an Flüssen. Und du sagen kannst, den habe ich betreut und heute ist er schön. Heute ist Camarus drin. Super. Wenn du, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich merke gerade, wir können über dieses Thema mit Sicherheit noch ganz, ganz oft sprechen und ganz viel sprechen, weil es ja noch gar nicht so konkret um die Bäche und Flüsse ging, sondern um dich, was in dem Fall ja auch wichtig war. Aber dieses Thema Bäche und Flüsse und vielleicht dieses Vernetzen und Rauskommen aus dieser Blase, da geht es schon so ein bisschen in meinem Gehirn, da fängt es an zu fließen. Ich glaube, da sollten wir beide nochmal reden. Da finden wir nochmal irgendwas. Am Ende der Interviews habe ich, nein, anders, nochmal. Was können wir als Einzelne und als Gesellschaft konkret tun, um den Zustand unserer Bäche, Flüsse zu verändern? Also ich kann ja als Einzelner nicht rausgehen und sagen, ich nehme jetzt einen Spaten, ich fange jetzt hier irgendwie einen Damm zu bauen, sondern was würdest du sagen für einzelne Personen wie den Baumhauer, der gerade mit dir spricht, oder eine Gesellschaft, was wäre unsere Aufgabe für die Zukunft?
Das ist ein ganz, ganz schönes Thema, was ich auch in meinem Buch mit zum Schluss niedergeschrieben habe. Also ganz einfach, was kann jeder machen? Es beginnt schon damit, welche Pflegeprodukte nehme ich für meinen Körper, weil die gelangen über die Spülung wieder ins Abwasserwerk. Und das Abwasserwerk bekommt leider nicht alles raus, was Spurenelemente sind, was Mikroplastik ist etc. Und das gelangt in den Bach. Also Die einfachste Maßnahme ist, für die, die das jetzt hören, ihr Lieben, schaut mal, welche Pflegeprodukte nehmt ihr. Ist da Mikroplastik drin? Sind da Tenside drin, die auch nicht gesundheitsfördernd sind? Und wir haben das beispielsweise als Familie gemacht mit der App CoCheck. Man kann aber auch jetzt sich einfach mal die Begriffe auch googeln, die da als Inhaltsstoffe aufgezeichnet sind. Geht einfach die Pflegeprodukte durch. Alle Produkte, die ihr abwaschen könnt sozusagen, auch liebe Frauen, die sich schminken. Schminkmaterialien sind auch mit Mikroplastik besetzt und da sind Silikone mit verarbeitet und andere Stoffe, die nicht gut sind für unsere Bäche. Versucht, das wegzulassen oder ökologische Alternativen zu sammeln. Wir haben das hingekriegt bei uns in der Familie. Wir waschen uns nur noch mit einer Hauptseife. Die ist zu 100% abbaubar, wirklich abbaubar. Also das Seifenwasser könnte man auch in Garten schütten als Wasser zum Gießen. Ist völlig unkompliziert und mehr nicht. Damit waschen wir auch unser Geschirr ab. Damit kann man sich auch mal bei Verschmutzungen am Körper mal den Körper waschen. Und allgemein nehmen wir als Pflegeprodukt auch nur noch Salz. Wenn man mal wirklich die Haut reinigen möchte, empfehle ich, sich mit Salz einzureiben. Und dann hat man nur noch zwei Pflegeprodukte, die in das Abwasser gelangen. Und so fördert man, ohne dass man einen Bach überhaupt sehen muss, erstmal die Qualität des Wassers. Und das freut jeden Bach, weil die Abwasserkläranlagen, die sind ja nicht die Bösen. Die versuchen ja dort alles rauszuholen aus dem Abwasser, was geht derzeit aus Kostensicht und auch technischer Sicht. Wenn wir aber natürlich denen ein normales Abwasser anbieten in Form von wirklich nur Kot, Urin und Waschwasser, wo nur Seife drin ist, Bioseife, oder dann haben die natürlich auch einen übelsten Vorteil, was die Reinigung des Abwassers angeht. Also ganz einfach die Maßnahme. Eine zweite Maßnahme ist, die jeder machen kann, sich einfach mal sein Glas Wasser zu nehmen, also einen Wasserhahn aufmachen, Wasser reinfüllen und sich mal 2 Minuten mit diesem Glas an den Tisch setzen und das Wasser anschauen. Sich mal gewahr werden, dass dieses Glas Wasser den Körper über mehrere Stunden am Leben erhält. Sich gewahr werden, dass dieses Glas Wasser so viel Energie enthält, dass mein Körper einen Berg hochlaufen kann. Ohne, also es ist ja fast effektiver als Benzin und Diesel und es kommt aus dem Trinkwasserhahn. Sich die Zeit zu nehmen, sich mit dem Element Wasser auseinanderzusetzen. Nach den 2 Minuten bin ich mir sicher, sieht jeder das Wasser aus anderen Blickwinkeln. Und dann kommt die Frage, wo kommt denn das Wasser her? Ach, das kommt aus der Talsperre. Ach, das kommt bei mir aus dem Grundwasserleiter her. Ach, das ist Mischwasser. Wo kommt denn das Wasser vor 100 Jahren her? Gab es einen Brunnen im Ort? Gab es andere Trinkwasserversorgung? Und so geht eine Kette des Fragens los und die Menschen beschäftigen sich damit. Das ist eine ganz einfache Sache. 2 Minuten, Wasserglas, Time und einfach genießen. Und an sich, was auch gut funktioniert, was ich jetzt ganz oft sehe, es gibt viele Förderprogramme, wo auch Privatpersonen, wohlbemerkt, Fördergelder bekommen können, um Naturschutzmaßnahmen durchzuführen. Also jeder, der Grund und Boden am Fließgewässer am oder im Fließgewässer besitzt, kann natürlich mit Hilfe von Fördergeldern und mit den Fachbehörden, die dann natürlich die Entscheidung treffen, was gemacht werden darf, in welcher Art und Weise etc., kann in die Handlung gehen und etwas bewirken. Das kann sogar sein, dass man dann Pflanzungen machen darf, Eschenpflanzen, Erlenpflanzen oder einfach mal eine Fläche der Sukzession überlässt. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass Menschen oder Ältere dann sagen, wissen Sie was, die Auwiese hier, wir könnten die der Gemeinde einfach geben und die soll einfach machen, was sie wollen damit und dann kann man schön sagen, na gut, das wird wieder eine Aufläche. Wenn das aus Hochwasserschutzgründen geht im Siedlungsbereich, kann man so eine Fläche auch mal der Sukzession überlassen und dort eine natürliche Aue zu etablieren. Ja, und da kann jeder aktiv werden und da gibt es keine Grenzen, das will ich nochmal sagen, es gibt da keine Grenzen. Also wenn da jemand Engagement hat, gut reden kann, debattieren kann und Leute vernetzen kann, dann machen Sie das. Suchen Sie sich einen Bach raus, der Ihnen am Herzen liegt, wo Sie sich verbunden fühlen und gehen Sie in die Spur. Jeder, Sie werden merken, das Leben stellt Ihnen dann so gute Partner zusammen. Sie werden das erreichen, dass dort eine Verbesserung stattfindet. Also ja, nicht denken, einzelner Bürger schwach ist. Das wird manchmal publiziert. Das ist falsch. Ein einzelner Bürger kann in diesem Land mit viel Engagement und guten Debattierkünsten so viel erreichen, dass das ist uns noch gar nicht gewahr, was wir eigentlich als Gesellschaft machen könnten. Und da müssen keine neuen Gesetze formuliert werden. Es ist alles da.
Will ich überhaupt nichts hinzufügen, weil das so ein toller Appell war, der da gerade rausgegangen ist. Und ich glaube, alle, die den hören, werden jetzt mal loslaufen. In meinen Gedanken war ich auch gerade schon wieder bei uns im Dorf, bei unserem Bach, der durchläuft, der teilweise einfach verschwindet und an Strecken wirklich schön ist, aber teilweise dann irgendwo weg ist. Und ich glaube, wir müssen was tun. Clemens, das war ein wundervolles Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt und bin noch begeisterter, wenn man das überhaupt sein kann, von Bächen und Flüssen, und lege allen, die da draußen zuhören, anheim, auf jeden Fall mal einen Blick in dein Buch zu werfen und es am besten durchzulesen und sich dann noch intensiver mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil es unglaublich viel Freude macht. Clemens, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Jörg, nochmal, dass ich da sein durfte. Und ja, möge alles in den Fluss des Lebens kommen.
Sehr schön. Ich habe sehr genossen. Und wie immer bleibt mir am Ende nur zu sagen, bei allen da draußen, die zugehört haben, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, habt viel gelernt. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr es natürlich gerne abonnieren und weitertragen und vielleicht auch mal ein paar Sterne vergeben. Und wie immer, bleibt im Strom. Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.